stell dir mal folgende Situation vor. Du bereitest dich echt monatelang auf so eine extrem harte Prüfung vor. Du hast nächtelang Theorie gebüffelt, du hast unzählige Stunden im praktischen Training verbracht und ordentlich Geld in die Hand genommen.
Und wahrscheinlich deinen kompletten Jahresurlaub investiert.
Genau, den Urlaub auch noch. Und jetzt ist der Tag der Wahrheit da. Du stehst am Hafen, du bist mega nervös und die Bedingungen da draußen sind, naja, absolut lebensfeindlich. Die See kocht förmlich.
Ein massiver Sturm peitscht das Wasser über die Kaimauer. Da schreit doch eigentlich der gesunde Menschenverstand und auch der jedes anderen Lebewesens, dass man im sicheren Hafen bleibt.
Absolut. Jeder normale Mensch würde das sagen. Aber dann tauchen plötzlich die offiziellen Prüfer auf. Also exakt die Leute, die vom Staat eigentlich eingesetzt sind, um höchste Sicherheitsstandards auf dem Wasser zu garantieren.
Und die verhalten sich auf einmal völlig irrational.
Richtig irrational. Sie schauen auch in den Sturm und sagen völlig trocken, tja, der Termin steht im Kalender, wir fahren da jetzt raus.
Das ist eine Szene, die ist fast schon filmreif, absurd. Und es ist genau der Moment, in dem so eine starre, formale Bürokratie und die unerbittliche physische Realität echt mit voller Wucht aufeinanderprallen.
Und psychologisch gesehen ein absoluter Härtest für jeden, der da Entscheidungen treffen muss.
Vollkommen.
Genau das ist unser Thema für diese heutige tiefgreifende Analyse. Willkommen an Bord. Unsere Quelle für diesen Fall ist keine trockene Management-Theorie oder irgendeine abstrakte Fallstudie, sondern etwas unfassbar Lebendiges.
Ein echtes Fundstück. Da.
Wir schauen heute nämlich in das originale Logbuch des Ausbildungs- und Prüfungsturns der Segeljacht Kalamistal. Das war im Frühjahr 2023. Ganz minutiös und mit spitzer Feder verfasst von Skipper Ralf.
Und das ist ein Dokument, das weit über das reine Segeln hinausgeht. Normale Logbücher sind ja oft nur so tabellarische Aufzählungen von Kursen, Koordinaten und Windstärken.
Ziemlich dröge eigentlich.
Genau. Aber dieses Logbuch hier, das liest sich wie ein psychologisches Kammerspiel auf wenigen Quadratmetern schwimmendem Fiberglas.
Unsere Mission heute ist da auch ganz klar definiert. Wir machen hier definitiv keinen Crashkurs in nautischer Knotenkunde und wir wälzen auch keine Handbücher für Segeltechnik. Uns interessiert primär die menschliche Komponente.
Die Entwicklungsdynamik der Gruppe, richtig.
Im Stress so eine echte Einheit wird. Und zweitens, und das finde ich echt besonders spannend, wie gehen wir damit um, wenn offizielle Autoritäten, in diesem Fall die Prüfer für den Sportküstenschifferschein, kurz SKS, völlig versagen und selbst zur Gefahr werden?
Das sind Dynamiken, die man wirklich eins zu eins auf das Festland übertragen kann. Was auf so einem Boot passiert, ist quasi wie unter einem Brennglas. Die sozialen Prozesse eskalieren oder lösen sich auf See innerhalb von wenigen Stunden.
Man kann sich ja auch schlichtweg nicht aus dem Weg gehen.
Eben. Im Büro dauert sowas Monate.
Dann lass uns mal direkt in diese chronologische Entwicklung einsteigen. Jede Gruppe muss sich ja am Anfang erstmal finden. In der Psychologie spricht man da ja oft von der sogenannten Forming-Phase.
Die Anfangsphase, ja. Und der Start auf der Kalamistal Ende April ist, gelinde gesagt, das pure Chaos.
Kann man so sagen. Wir haben da eine extreme Verzögerung am Anfang. Die Prüfung der Vorcrew hat ewig gedauert. Die Anlegemanöver zogen sich bis 16 Uhr nachmittags.
Was laut dem Skipper wohl ein absolutes Novum ist.
Richtig. Die Luft brennt also echt schon, bevor es überhaupt richtig losgeht. Die alten Crewmitglieder Dirk und Willi räumen quasi fluchtartig das Boot. Eike, ein anderes Crewmitglied, wartet ungeduldig an Bord. Dann stößt Levi dazu, später kommen noch Anke und Lars.
Es ist also ein ständiges, hektisches Kommen und Gehen. Aber inmitten von diesem ganzen Trubel passiert etwas extrem Bemerkenswertes. Lars bringt nämlich etwas mit an Bord. Und zwar eine Kiste Bier der Marke Engel.
Okay, das klingt jetzt im ersten Moment echt nach einer ziemlich banalen Anekdote.
Es ist aber strukturell überhaupt nicht. Es ist enorm wichtig, denn es ist eben nicht einfach das erstbeste Bier von der Tankstelle um die Ecke.
Stimmt. Lars hat im Vorfeld offensichtlich die alten Logbücher des Skippers geradezu seziert. Er wusste dadurch um die fast schon mythische Bedeutung der sogenannten altdeutschen Bierstube, kurz ADB, für den Skipper und seine ganzen Stammcrews.
Und er wusste, dass genau dieses Engelbier dort absolute Tradition hat.
Was schon ein ziemlich krasser Move ist. Aber da muss ich dich jetzt mal herausfordern, ist das nicht eigentlich ein massives Risiko?
Inwiefern?
Naja, wenn ich in ein neues Team komme und dem Chef sofort sein obskures Lieblingsbier präsentiere, dann denken die anderen doch sofort, alles klar, Der Streber will sich hier direkt einschleimen und Vorteile verschaffen.
Der Gedanke liegt total nah, aber wir müssen hier echt zwischen offenen und geschlossenen Systemen unterscheiden.
Okay, erklär das mal.
In einem offenen System, also zum Beispiel einer Firmenzentrale mit hunderten Mitarbeitern, da könnte das absolut als toxische Anbiederung gewertet werden. Auf einem Segelboot funktioniert die Psychologie aber ganz anders.
Weil es eine Überlebensgemeinschaft ist.
Ganz genau. Wenn Lars dieses Bier mitbringt, ist das kein Einschleimen. Es ist vergleichbar damit, als würdest du in eine völlig fremde Kultur reisen und die komplexe lokale Begrüßungsformel fehlerfrei beherrschen.
Ah, er signalisiert damit also nicht, ich ordne mich dir unter?
Richtig. Er signalisiert vielmehr, ich habe mich ernsthaft mit unserem System und unserer Kultur beschäftigt. Ich bin vorbereitet, ihr könnt euch auf mich verlassen.
Er hackt quasi direkt den Mechanismus für das Grundvertrauen der Gruppe.
Exakt. Und Anke und Lars haben übrigens auch noch selbstgebackenen Kuchen mitgebracht. Das sind diese sozialen Schmierstoffe. Bevor das Boot überhaupt auch nur einen Meter gefahren ist, etablieren sie so eine Kultur der gegenseitigen Fürsorge.
Was in dieser Forming-Phase wahrscheinlich massiv Stress abbaut.
Absolut.
Und dieses erste zarte Vertrauen wird auf dem Wasser dann auch sofort getestet. Denn da warten echt schon die ersten Reibungspunkte, die sogenannte Storming-Phase. Wir haben da eine sehr anschauliche Szene im Logbuch.
Die Sache mit dem Aufkreuzen.
Genau. Sie segeln auf Neustadt zu und die Windbedingungen erfordern einen ziemlich langen Umweg. Eike, der ja die Hektik vom Vortag schon miterlebt hat, ist damit gar nicht einverstanden. Er will unbedingt direkt auf das Ziel zu.
Was beim Segeln halt bedeutet, dass man ganz mühsam gegen den Wind aufkreuzen muss. Also ständige, richtig anstrengende Zickzackfahrten. Physikalisch und strategisch in dem Moment völliger Unsinn.
Ein klassischer Konflikt um Autonomie eigentlich. Ein Teammitglied stellt die fachliche Autorität in Frage und möchte seinen eigenen Willen gegen die Logik der Situation durchsetzen. Und mich fasziniert total, wie der Skipper das löst.
Er nutzt eben gerade nicht seine hierarchische Macht aus.
Richtig, er brüllt Eike nicht an von wegen, hey, ich bin hier der Skipper, wir machen das jetzt so. Er sagt stattdessen ganz ruhig und scherzhaft, okay Eike, wenn du unbedingt aufkreuzen willst, dann bedienst du aber ganz allein die Luvschoten.
Zur Erklärung für alle Nichtsegler unter uns, die Luvschote zu bedienen bedeutet, das Segel auf der dem Wind voll zugewandten Seite festzuziehen.
Man kämpft da quasi mit bloßen Händen gegen den enormen Druck des Windes an. Das ist bei diesem Manöver völlig sinnlose körperliche Knochenarbeit.
Und die Reaktion laut Logbuch ist dann einfach, da lacht er auch noch drüber, vergiss es. Eike gibt also sofort nach.
Aber ganz ehrlich, birgt so ein extremer Sarkasmus vom Chef vor der versammelten Mannschaft nicht eine riesige Gefahr? Eike wird da ja gewissermaßen bloßgestellt. Das hätte doch auch komplett eskalieren können.
Wenn es reiner Sarkasmus gewesen wäre, dann ja, absolut. Aber das ist hier ein echt fantastisches Beispiel für erfahrungsbasiertes Lernen ohne Gesichtsverlust.
Weil er ihm die Wahl lässt?
Genau. Der Skipper bestraft Eike nicht für seinen Einspruch. Er gibt ihm theoretisch die volle Handlungsfreiheit. Aber er koppelt Eikes Idee sofort an die direkte physikalische Konsequenz, die Eike dann selbst tragen müsste.
Er macht die Absurdität dieses Wunsches sofort greifbar.
Richtig. Eike merkt selbst, dass seine Idee ihm die Arme ausreißen würde. Er lacht, zieht den Vorschlag zurück und die Hierarchie ist geklärt, ohne dass jemand offiziell verloren hat.
So baut man psychologische Sicherheit auf. Ne? Widerstand wird nicht einfach unterdrückt, sondern sachlich gespiegelt. Echt eine smarte Dynamik.
Definitiv.
Aber Kuchen und kluge Sprüche reichen halt nicht, wenn es richtig zur Sache geht. Das Logbuch führt uns jetzt nämlich in die Phase, die der Skipper die Muckibude nennt. Das endlose, knallharte Training der Standardmanöver.
Da wird das Boot vom Ausflugsdampfer echt zum Bootcamp.
Und wie? Wir betreten die Phase, in der aus dieser reinen Sympathie belastbare Kompetenz werden muss. Und das geht natürlich nie reibungslos.
Überhaupt nicht. Das Logbuch strotzt nur so vor kleinen Rückschlägen.
Manöver werden verpatzt, Anfahrten müssen abgebrochen werden. Der Bootshaken wird bei diesen Anlegeübungen derart brutal in die Reling geklemmt, dass der Skipper ihn im Logbuch personifiziert jammern lässt. Ich bin doch kein Angelhaken.
Und dann gibt es eben den Moment, wo der Spaß wirklich aufhört. Wir haben den ersten echten körperlichen Ausfall.
Solche Krisen sind wahrscheinlich die wahren Prüfsteine für so ein frisches Team, oder?
Oh ja. Absolut.
Wir sind da mitten im Manöver, Boje über Bord, unter Segeln. Plötzlich wird einem Crewmitglied extrem schwindelig. Der Kreislauf sackt massiv ab.
Und anstatt jetzt als dieser allwissende Kapitän selbst rumzudoktern, macht der Skipper etwas sehr Konsequentes.
Er greift zum Telefon.
Richtig. Er ruft seinen Freund Dr. Ernst an, der witzigerweise gerade selbst irgendwo vor Sardinien segelt. Er bittet ihn um eine medizinische Ferndiagnose. Puls, Blutdruck und so einen spezifischen Augenfingertest auf neurologische Ausfälle.
Nachdem das Blutdruckmessgerät dann mal mit neuen Batterien versorgt ist, gibt der Arzt leichte Entwarnung.
Die Konsequenz ist trotzdem hart, aber klar. Das Crewmitglied zieht sich für den Rest des Tages in die Koje zurück und ruht sich aus.
Und das ist aus Führungssicht extrem lehrreich. Der Skipper demonstriert hier nämlich etwas, das man Delegation von Autorität nennt. Er weiß genau, wo sein eigenes Wissen endet.
Und holt sich die recht externe Expertise, ohne sein eigenes Ego als Retter pflegen zu wollen.
Genau. Und noch viel wichtiger, beobachte mal die Gruppe in dem Moment. Die fangen diesen Ausfall sofort und ohne Murren auf. Sie rotieren die Positionen und adaptieren die kleinere Besetzung echt im Handumdrehen.
Die Gruppe hat hier also den Status einer reaktionsfähigen Einheit erreicht. Das war jetzt die körperliche Grenze. Aber das Logbuch zeigt uns noch einen viel intensiveren Test, und zwar den mentalen.
Jetzt rückt Anke in den Fokus.
Genau. Wir sind beim Tag der Vorprüfung. Die Crew simuliert das komplette SKS-Prüfungsprogramm. Die Bedingungen an diesem Tag sind eigentlich total harmlos. Windstärke 3, das ist eine sanfte Brise, die Sonne scheint.
Aber Anke kämpft massiv.
Ja, laut Logbuch braucht sie einfach zu lange, um die sich verändernden Windrichtungen und die nötigen Segelstellungen im Kopf schnell genug zu verknüpfen. Das Adrenalin blockiert sie komplett.
Und jetzt kommt das Entscheidende.
Der Wetterbericht für den echten Prüfungstag am Freitag kündigt nämlich Windstärke 6 bis 7 an. Das sind ganz andere Dimensionen. Starker Wind, Schaumkronen, große Wellen. Und nach langem Überlegen trifft Anke eine Entscheidung. Sie zieht zurück. Sie wird nicht an der Prüfung teilnehmen.
Das ist eine Entscheidung, die in ihrer psychologischen Tiefe meistens völlig unterschätzt wird.
Da muss ich jetzt direkt mal einhaken. Denn wenn wir echt mal ehrlich sind in unserer modernen Hustle-Culture, in unserer permanenten Leistungsgesellschaft, ist das doch genau der Punkt, an dem jeder Motivationscoach rufen würde, aufgeben ist keine Option, verlass deine Komfortzone.
Du hast dafür bezahlt, also Augen zu und durch.
Genau. Ist das nicht letztlich einfach ein Kneifen vor der Herausforderung?
Das ist genau der reflexartige Vorwurf, den wir aus unserem durchoptimierten Alltag so gut kennen. Aber auf dem Meer verzeiht die Physik keine falschen Egos. Was Anke hier tut, ist das fundamentale Gegenteil von Versagen.
Okay, wieso?
Es ist ein Akt höchster emotionaler Intelligenz. Sie analysiert die Fakten einfach messerscharf. Wenn ich bei Windstärke 3 schon überfordert bin, werde ich bei Windstärke 7 die Kontrolle komplett verlieren.
Das leuchtet ein.
Und in so einem geschlossenen System wie einer Segeljacht bringt sie damit nicht nur sich selbst um ein Zertifikat. Sie wird zu einem echten lebensbedrohlichen Sicherheitsrisiko für alle anderen an Bord, die sich ja auf ihre Handgriffe verlassen müssen.
Der Skipper nennt das im Logbuch dementsprechend auch gute Seemannschaft. Das heißt also, wahre Stärke in einer Gruppe bedeutet manchmal, sich selbst aus der Gleichung herauszunehmen.
Ganz genau. Es bedeutet, das eigene Ego, den Wunsch nach dem Statussymbol Führerschein, echt bedingungslos der Sicherheit der Gemeinschaft unterzuordnen. Das ist eine Form der Verantwortungsübernahme, an der viele Führungskräfte in der Wirtschaft scheitern würden.
Weil dort so dieses Durchziehen fälschlicherweise oft höher bewertet wird als das Abwenden von Schaden.
Richtig.
Das ist wirklich ein starker Gedanke. Die Crew beweist da also eine enorme kollektive Reife und ein wahnsinnig tiefes Verantwortungsbewusstsein. Tja, und das bringt uns jetzt zum großen Kontrastprogramm unserer Analyse.
Zu den Prüfern.
Genau. Wir schauen uns jetzt die Leute an, deren eigentlicher Job es ja ist, genau diese Reife und dieses Wissen zu bewerten. Die offiziellen SKS-Prüfer.
Ab hier liest sich dieses Logbuch echt wie so eine Lehrstunde über das Versagen von Institutionen.
Wir schreiben den 5. Mai, den offiziellen Tag der Prüfung. Und die Natur dreht komplett durch. Es stürmt. Wir haben Ostwind, Stärke 7, in der Vorhersage zwar abnehmend auf 5 bis 6, aber extrem unberechenbar.
In den Spitzenböen werden da bis zu 42 Knoten gemessen. Um das mal kurz einzuordnen, das kratzt am Ende von Windstärke 9.
Das ist ein richtig schwerer Sturm. Da fliegen an Land teilweise Dachziegel weg, auf See brechen meterhohe Wellen. Die Charterunternehmen haben für normale Boote striktes Auslaufverbot verhängt.
Die Crew der Calamari Star sitzt unten im Salon beim Frühstück, hört den Wind in den Wanden heulen und ist sich eigentlich einig, bei diesem Wetter fährt heute kein Mensch raus. Thema erledigt.
Eine völlig rationale Risikoabschätzung der Gruppe, basierend auf klaren Umweltdaten. Und dann kommt der Auftritt der Obrigkeit. Die Prüfer kommen angefahren, steigen aus dem Auto und laut Logbuch können sie die bedrohliche Situation am Hafen überhaupt nicht richtig deuten.
Sie schauen sich um und erklären völlig trocken, wir ziehen die Prüfung heute durch. Zumindest mit der Calamari Star.
Denn die Calamari Star hat ja eine spezielle Zertifizierung der BG Verkehr, also der Berufsgenossenschaft, die höchste gewerbliche Sicherheitsstandards vorschreibt. Rein juristisch darf dieses Boot also trotz des Sturms noch auslaufen.
Wobei juristisch dürfen und seemännisch sinnvoll einfach mal zwei völlig verschiedene Universen sind.
Er Skipper fällt echt fast vom Glauben ab. Er dokumentiert das mit ziemlich bissiger Ironie als seltsamem Vertrauensbeweis. Seit 15 Jahren liefert er seine Schüler an Prüfungsausschüsse aus, aber bei 42 Knoten Wind rauszufahren, um Manöver von absoluten Anfängern bewerten zu lassen.
Völliger Wahnsinn.
Er stellt sich dann auch schützend vor seine Crew und weigert sich strikt überhaupt abzulegen. Im Logbuch spekuliert er ganz offen über das Warum. Wollten die Prüfer einfach ihre Spesen kassieren?
Oder hatten sie Angst vor bürokratischen Regressforderungen, wenn sie den Termin absagen?
Er bezweifelt jedenfalls stark, dass die Prüfer wirklich an Bord geblieben wären, wenn er gesagt hätte, okay, wir fahren in die Hölle. Ich frage mich da ernsthaft, wie kann das überhaupt passieren? Sind diese Prüfer fachlich komplett blind oder einfach bösartig?
Wahrscheinlich weder noch. Wir sehen hier ein Phänomen, das man bürokratische Entkopplung nennen könnte.
Erklär mal.
Wenn Menschen sehr stark in starren Prozessen verankert sind, werden Heuristiken, also einfache Faustregeln, oft wichtiger als die eigentliche Realität. Die Heuristik der Prüfer lautet in dem Moment, der Termin steht im Kalender, also wird er abgearbeitet.
Weil sie sonst Verantwortung übernehmen müssten.
Genau. Wenn sie absagen, müssen sie Formulare ausfüllen, sich vielleicht vor Vorgesetzten rechtfertigen. Wenn sie sich aber auf die Regel stützen und sagen, das Boot ist ja von der BG Verkehr zugelassen, lagern sie das Risiko einfach auf das Papier aus.
Sie sind so sehr in ihrer Administratorenrolle gefangen, dass sie die tatsächliche Lebensgefahr komplett ausblenden?
Richtig.
Das ist ja fast wie ein Arzt, der stur ein Medikament exakt nach Behandlungsplan verabreicht, obwohl der Patient direkt vor ihm gerade einen allergischen Schock erleidet. Einfach nur, weil der Plan es eben vorschreibt.
Ein sehr treffender Vergleich. Die Prüfer haben den Bezug zur physikalischen Realität hier komplett verloren. Und genau deshalb verschiebt sich an diesem Tag auch die wahre Autorität.
Sie liegt dann nicht mehr beim Prüfungsausschuss.
Exakt. Die legitime Macht liegt in diesem Moment beim Skipper. Er nimmt seine ethische Fürsorgepflicht für die Menschen an Bord wahr und stellt sie über diesen formalen Prozess.
Er riskiert also den Konflikt mit der Institution, um das Leben seiner Crew zu schützen.
Das ist genau der Moment, in dem echte Führung sichtbar wird.
Aber die kurzfristige Konsequenz für die Crew ist natürlich total bitter. Die Prüfung fällt ins Wasser, die Gruppe muss ihre Reisetaschen packen, ohne Zertifikat, ohne Erfolgserlebnis abreisen. Wenn man so lange auf ein Ziel hinarbeitet und dann so ein massiver Antiklimax folgt, da zerbricht doch ein normales Team dran.
Die aufgestaute Anspannung kann sich halt nicht in einem Triumph entladen.
Die fahren nach Hause und denken, alles umsonst. Das war's.
Normalerweise passiert genau das, ja. Die extrinsische Motivation, also der Wunsch nach diesem Papierschein, wurde ihnen verwehrt. Da ist dann meistens sofort die Luft raus.
Aber bei der Crew der Calamari Star passiert interessanterweise das absolute Gegenteil. Wir springen mal einige Monate in die Zukunft. Es ist der 6. September. Die exakt selbe Crew trifft sich wieder am Hafen.
Niemand hat aufgegeben, niemand ist abgesprungen.
Skipper notiert, total erstaunt, dass die Atmosphäre so ist wie bei einem 10 Jahre nach Schulabschluss Klassentreffen. Beim abendlichen Uzo in der Taverne kommt dann die unglaubliche Wahrheit ans Licht.
Sie haben heimlich weiter trainiert.
Ja, die haben in den Monaten dazwischen nicht etwa Trübsal geblasen, die haben sich echt getroffen und auf kleinen Booten in Rohrmund weiter die Manöver geübt.
Und genau da entfaltet diese Geschichte ihre volle psychologische Brillanz. Wir sehen hier die echten Mechanismen von gemeinschaftlicher Widerstandskraft, von wahrer Resilienz.
Lass uns mal auf den neuen Prüfungstag schauen, den 7. September. Die Bedingungen sind wieder alles andere als perfekt. Es ist neblig, feucht, total ungemütlich und es gibt deutlich mehr Wind als die vorhergesagte Flaute. Wir sind da bei knackigen 13 bis 17 Knoten.
Aber die Gruppe funktioniert jetzt wie ein Uhrwerk.
Der Skipper beschreibt das so, dass die An- und Ablegemanöver wie nach Schablone laufen. Wenn man sie übereinander legen würde, sähe man nur eine einzige Linie. Der Skipper selbst, der im Mai beim Sturm ja noch die absolute Kontrolle behalten musste, ist auf seinem eigenen Schiff jetzt fast überflüssig geworden.
Er wird von der Crew quasi kurzerhand zum Handlanger degradiert.
Ja, er darf noch die riesige Genua-Schott ziehen, die Reffleine bedienen und die Boje ins Wasser werfen. Die Crew agiert völlig autonom. Unter Deck, bei der Theorieprüfung, wird sogar laut gelacht.
Es gibt einfach keine Angst mehr.
Alle bestehen fehlerfrei. Und das Allerschönste, auch Anke, die im Mai noch freiwillig zurückgetreten ist, tritt diesmal an und ficht echt souverän ihr Boje-über-Bord-Manöver durch.
Was für ein unglaubliches Finale. Und wenn wir das psychologisch aufarbeiten, wird ganz schnell klar, der Abbruch der Prüfung im Mai war überhaupt keine Niederlage.
Sondern?
Er war der stärkste Katalysator, den diese Gruppe überhaupt haben konnte.
Erklär mir diese Mechanik mal genauer. Wie verwandelt ein Misserfolg eine Gruppe so radikal?
Das liegt im Wesentlichen an zwei Faktoren. Erstens das geteilte Trauma und der gemeinsame Gegner.
Du meinst die Prüfer?
Ja. Die absurde Ignoranz der Prüfer und die entfesselte Natur haben die Crew extrem zusammengeschweißt. Es gab da so ein ganz klares Wir gegen die da draußen.
Und der zweite Faktor?
Sie haben hautnah erlebt, dass ihr Skipper sie beschützt. Das hat echt ein Fundament aus blindem Vertrauen gegossen. Im Mai waren das ja noch isolierte Individuen, angetrieben von extrinsischer Motivation. Die wollten einfach nur dieses Stück Papier.
Und durch diese Krise hat sich das gedreht?
Ganz genau. Es wurde intrinsisch. Sie haben nicht monatelang heimlich weitergeübt, um irgendwelchen fremden Prüfern zu gefallen. Sie wollten es sich selbst beweisen. Sie wollten als echte Crew triumphieren.
Die Prüfungsangst ist also einfach an der enormen Dichte ihrer sozialen Bindung abgeprellt.
Genau so kann man das sagen.
Mich freut das ehrlich gesagt wahnsinnig für diese Truppe. Ein besseres Happy End kann ein Logbuch eigentlich gar nicht bieten. Was bedeutet diese Reise nun für dich, der du uns gerade auf den Ohren hast? Lass uns die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Logbuchanalyse mal kurz zusammenfassen.
Da gibt es ein paar echt zentrale Takeaways.
Erstens, unterschätze niemals die Macht der sozialen Schmierstoffe. Ein gut recherchiertes Mitbringsel, wie Lars' Ingelbier, ist eben kein billiges Einschleimen. Es ist ein extrem wirksamer Cheatcode, um Respekt vor dem System zu zeigen und erstes Vertrauen zu initiieren.
Sehr wichtig, ja.
Zweitens, und das ist wirklich ein massiver Gegenentwurf zu unserer modernen Arbeitskultur, das klare Eingestehen der eigenen Grenzen, so wie Anke es eindrucksvoll vorgelebt hat, ist absolut kein Aufgeben.
Es ist das Fundament von Sicherheit. Das Ego für das Team zurückzustellen, ist einfach ein Zeichen höchster Reife.
Und der dritte, vielleicht wichtigste Punkt, die formale Hierarchie einer Institution ist noch lange kein Garant für Vernunft. Wenn Prozesse blind angewendet werden, können Autoritäten zur größten Gefahr werden.
Der wahre Schutz liegt dann in der Wachsamkeit der Gruppe und in Führungskräften, die ihre Verantwortung über starre Regeln stellen.
Exakt. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Betrachtung angekommen. Aber ich möchte dich, bevor du gleich deine Kopfhörer absetzt oder weiter in deinen Alltag gehst, mit einem finalen, provokanten Gedanken verabschieden.
Etwas zum Weiterdenken?
Genau. Wenn du das nächste Mal in einer Situation steckst, in der sich irgendetwas grundfalsch anfühlt, denk mal ernsthaft darüber nach. Wie oft delegieren wir in unserem eigenen Leben die Verantwortung blind an vermeintliche Experten, an Formulare oder Autoritäten?
An unsere ganz persönlichen Prüfer im Job, in der Gesellschaft oder bei weitreichenden Lebensentscheidungen.
Richtig. Wie oft beugen wir uns einem Prozess, obwohl uns unser eigener innerer Kompass und die Erfahrung der Menschen um uns herum schon längst laut zurufen, dass da draußen ein gewaltiger Sturm aufzieht?
Und es viel klüger wäre, heute einfach mal im sicheren Hafen zu bleiben.
Lass dich nicht vom Kalender ins Unwetter zwingen. Vertrau auf deinen Kompass. Bis zur nächsten tiefgreifenden Analyse.